Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Trade-Deadline steht direkt vor der Tür quasi. Noch eine gute Woche ist es hin und die Liga dreht am Rad. Oder auch nicht. Man munkelt, dass gar nicht so viel passieren könnte. Wir sind natürlich trotzdem bester Dinge, das, was passiert. Und unter anderem deshalb sitzt er mir diese Woche wieder gegenüber, der auch im März nach dem All-Star-Break noch unvergleichliche
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, jetzt mal kurz zur Trade-Deadline. Bist du ein bisschen enttäuscht, dass uns so die letzten Wochen immer wieder alte Gerüchte als neue Gerüchte verkauft werden? So Spieler XY weckt Interesse und ganz übrigens bei diesen Teams, ihr habt es noch nie gehört oder hast du es einfach angenommen?
Ja, du hast schon recht. Also ich weiß, was du meinst. Es fühlt sich im Moment vieles aufgewärmt an und es werden häufig immer wieder die Namen diskutiert, die man eigentlich auch schon teilweise seit Saisonstart auf dem Schirm hat oder also auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Es ist jetzt selten so, dass man das Gefühl hat, oh, da bewegt sich jetzt irgendwas, was noch ganz neu ist, sondern eher, also vielleicht spricht es auch dafür, dass nicht so viel passieren wird. Vielleicht spricht es auch mehr dafür, dass die Teams, dass das, was vielleicht wirklich passiert, eher so von den Teams in Angriff genommen wird, die sich eher im Stillen bewegen. Gibt's ja auch. Also ich meine, es hat ja in den letzten Jahren durchaus auch manchmal schon Trades gegeben, wo man halt vorher überhaupt nichts von mitbekommen hat und also dass so ein Spieler überhaupt verfügbar war und dann passiert das irgendwie ganz schnell. Also ich glaube, J.A.R. Dunde sagt immer, real trades move in silence like Lasagna. Um Lil Wayne auch damals mit einzubeziehen. Vielleicht ist es das, aber ja, im Moment fühlt sich's irgendwie so ein bisschen fahrig an, zumal ja auch viele von den Namen, die gehandelt werden, es ist halt letztendlich viel wahrscheinlicher, dass es da ein Buyout geben wird, weil halt der Trade-Wert jetzt nicht groß ist. Also ich meine, wir haben ja über LaMarcus Aldridge zum Beispiel über die News noch nicht wirklich geredet, weil das, glaube ich, nach unserer letzten Aufnahme erst passiert ist. Aber auch da, natürlich können die Spurs sagen, ja, wir suchen jetzt einen Trade-Partner, aber also viel Glück, ne? Das ist so der ist einfach viel zu teuer, genau. Niemand wird jetzt irgendwas für ihn opfern. Deswegen, wenn, dann läuft es halt auf den Buyout hinaus, aber man kann halt nochmal irgendwas in die Luft brüllen von wegen, also vielleicht doch noch irgendjemand, aber.
Ja, genau. Welcher Gegenwert wär's denn und so? Ja. Wenn, aber ja, bin ich auch bei dir, also bei Aldridge war auch so der Gedanke, da wird wahrscheinlich Richtung Trade wenig passieren. Und ja, sonst, keine Ahnung, man hört ja oft, dass es auch einfach ein bisschen darin liegt, so ein bisschen an diesem Play-In-Turnier, dass es halt einfach, dass deutlich mehr Teams die Möglichkeit haben, ins Play-In und dann eventuell in die Playoffs einzuziehen und damit es halt einfach auch weniger Seller gibt sozusagen. Und kann ich mir schon auch vorstellen, dass das irgendwie ein Faktor ist. Und ja, schauen wir halt einfach mal. Wie gesagt, kann schon sein, wie du sagst, dass da irgendwie eventuell einfach hinter verschlossenen Türen oder ziemlich sicher passiert hinter verschlossenen Türen was. Und dann mal sehen, was dann nächste Woche rauskommt. Wir bleiben natürlich am Ball und sind natürlich dann nächste Woche auch bereit, alles Mögliche zu besprechen.
Mir ist eigentlich aber nur wichtig, um ehrlich zu sein, also für die Nachbesprechung dann, welche Trades für Boston fast passiert wären.
Was auf jeden Fall.
Auf der Zielgerade noch gescheitert ist, weil die anderen Teams unrealistische Forderungen hatten. Danach stelle ich momentan meinen Wecker.
Es ist für mich auch tatsächlich eigentlich eine Patreon-Extra-Folge.
Ja, ja.
Was die Celtics fast getan hätten.
Absolut.
25 minutes and a lot more. Ja, quasi.
25 deals or less.
Ja, genau. Aber da ist noch ein bisschen hin. Es ist heute natürlich das große Thema, die Veränderung in der Starting Five der Chicago Bulls.
Mhm.
Da werden wir sicherlich stundenlang drüber reden. Nein, natürlich nicht. Ich kündige schon mal an, es wird eine Auszeit geben, irgendwann. Aber hauptsächlich geht es natürlich einerseits um Joel Embiid, der sich glücklicherweise nicht so schwer am Knie verletzt hat. Der jetzt ein paar Wochen raus ist erstmal. Dann vergeben wir ein Echtheitssiegel. Wir schauen uns die Heat, die Jazz, die Clippers und die Suns genau an und besprechen, ob diese Teams denn quasi real sind oder ob wir quasi momentan die echte Variante sehen oder ob sie überperformen, vielleicht sogar underperformen. Und natürlich gibt es auch willkürliche Gedanken, ist ja klar. Dazu natürlich der Hinweis, wie jede Woche, dass ihr sehr gern bei Patreon vorbeischauen könnt, wenn ihr das wollt. Denn auf unserer Patreon-Seite, die da heißt patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit.
Ah, eh.
So sieht das aus. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt, wenn ihr das, was wir hier tun, unterstützenswert findet. Und da an dieser Stelle natürlich auch wieder ein großer Dank an alle, die das schon tun. Ist echt sehr, sehr cool und wir freuen uns da saumäßig drüber. Als kleines Dankeschön gibt es dann bei Patreon immer Extra-Content. Also wir haben eben dieses Format 25 Minutes or Less, was meistens länger dauert als 25 Minutes, aber da sprechen wir über Themen aus der Nacht oder der letzten Tage relativ spontan. Wir haben auch, es war immer auf dem Hartholz, das ist eher so ein Off-Season-Thema, bei dem wir uns alte Spiele anschauen und die besprechen und wir haben regelmäßig Mailbags. Also wenn wir hiermit euer Interesse geweckt haben, schaut gerne mal vorbei. Und jetzt direkt zu Kollege Joel. Das war ein kleiner Schreckmoment letzte Woche, ne?
Ja, am Anfang finde ich ein großer. Also es sah schon relativ übel aus, finde ich. Und man hat ja vor allem auch bei ihm durchaus eine Vorgeschichte. Und also auch wenn er über die letzten Jahre für seine Verhältnisse ja stabil war, hat man, finde ich, bei ihm nie so ganz diese Angst abgelegt, dass sobald er hinfällt, was fast kein Spieler häufiger tut als Embiid, dass man erstmal denkt, oh, hoffentlich ist nichts Schlimmeres. Und insofern muss man, glaube ich, sagen, das ist schon auf jeden Fall Glück im Unglück gewesen, dass da jetzt nichts Größeres passiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man, also jetzt hieß es irgendwie 2 bis 3 Wochen Pause, ich kann mir auch vorstellen, dass die Sixers da vielleicht vorsichtiger sein werden, was das angeht. Und wenn das dann letztendlich bedeutet, er hat jetzt eine etwas längere Pause und kommt dafür aber umso fitter mit wieder zurück, dann ist es vielleicht im Endeffekt gar nicht so schlimm, weil, also man muss ja sagen, dass Embiid bisher eine sehr, sehr große Last getragen hat und dass man über die letzten Jahre bei ihm nicht unbedingt immer sagen konnte, das geht jetzt so richtig auf Dauer gut und das heißt jetzt, wenn er irgendwie eine kurze, also nicht ganz so lange Zwangspause hat und dann halt irgendwie Kraft tanken kann, dann ist es im Endeffekt vielleicht gar nicht so schlimm, sondern vielleicht sogar ein bisschen positiver.
Ja, es kann gut sein. Also ich meine, wir haben ja, also einige sagen ja, er ist so fit wie nie. Also von daher, vielleicht hätte es dieses Jahr ein bisschen besser ausgesehen, aber es stimmt schon irgendwie. Also gerade so dann Richtung Saisonhalbzeit wurde ja auch viel drüber gesprochen, dass dieses All-Star-Game eigentlich für die Spieler nicht so cool ist, weil gerade mit diesem komprimierten Spielplan wäre einfach eine Pause eigentlich irgendwo angebracht gewesen. Embiid bekommt sie jetzt irgendwo. Das kann natürlich dann schon sein, dass es Richtung Playoffs dann einen Vorteil hat. Zumal ja die Sixers auch wissen, also ich meine, der Osten, so wie er sich gestaltet, sind die Sixers jetzt wahrscheinlich nicht drauf angewiesen, unbedingt ganz vorne reinzukommen oder jetzt extrem auf die Platzierung zu gehen, wenn es jetzt zwischen den ersten drei Teams, sagen wir mal, geht. Und sie wissen, was sie haben. Also das Team kennt sich ja mittlerweile und es gibt vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass andere sich im Vordergrund spielen. Also Matisse Thybulle zum Beispiel ist jetzt, bekommt jetzt gerade mehr Spielzeit, nutzt sie relativ gut. Also er weiß, was sich da jetzt dann irgendwie noch rauskristallisiert. Und ich muss ja sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen zusammengezuckt. Ich habe mich, das hat mich so ein bisschen an meine erste große Knieverletzung erinnert. Ich hatte das nämlich auch so, da mussten wir damals im Training aus vollem Sprint Linkskorbleger machen und sagen wir mal so, mein oder unser Trainer ist damals an meinem Linkskorbleger verzweifelt, ich auch, sah und sieht, glaube ich, auch heute meistens so aus, als hätte ich noch nie Basketball in der Hand gehabt. Und genau, ich habe mir da auch genau so Bein durchgestreckt und so gelandet und bei mir, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das Kreuzband ist gerissen, aber sie haben es leider erst später gecheckt. Und von daher bin ich sehr erleichtert, dass Joel dieses Schicksal nicht teilt, sondern demnächst wieder aufs Parkett zurückkehren kann, weil Spaß macht er ja auf jeden Fall dieses Jahr.
Ja, also ich glaube, ich meine, wir hatten ihn ja beide, glaube ich, als unseren MVP, als wir neulich unsere Awards vergeben haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, wahrscheinlich wird es jetzt dazu führen, dass er diesen Award am Ende nicht bekommt. Aber wenn das bedeutet, dass die Sixers dafür das Maximum aus den Playoffs rausholen, wie gesagt, dann, es ist halt immer so eine Frage des Abwägens. Und ich glaube, die Frage hat man ja bei einigen Teams. Also ist mir jetzt immer so in den Kopf gekommen, wenn man so auf die, vielleicht sind es die 3 heißesten Titelfavoriten, den Lakers, den Nets und halt den Sixers. Mhm. Also kann man drüber streiten, ob die Sixers da reingehören, aber humor me sozusagen. Da hast du halt auf der einen Seite Anthony Davis, der jetzt schon ziemlich lange ausfällt, der jetzt noch ein bisschen länger ausfallen wird, glaube ich, wo sie halt auch extrem vorsichtig, glaube ich, sind und was aber auch richtig ist. Du hast halt Kevin Durant bei den Nets, wo man jetzt irgendwie am Anfang hieß es so, hatte ich zumindest mal auf dem Schirm, eher so 2 Wochen. Das ist jetzt halt auch schon deutlich länger raus und mal schauen, wie lang es da wirklich sein wird. Also so ein paar Leute, wo man halt normalerweise sagen können, deren Teams und vielleicht dessen Teamkollegen oder die eigenen Spieler oder die Spieler selbst können eine Rolle so in der MVP-Konversation spielen. Da ist es jetzt halt irgendwie eher so, nö, die nehmen sich, also die sind jetzt erstmal raus aus dieser Saison und schauen sich das erstmal an und dann kehren dann irgendwann zurück, wenn es wieder wichtiger wird. Ich glaube, also Embiid gehörte vorher nicht unbedingt in diese Gruppe, aber jetzt dann halt zwangsweise schon. Und wie gesagt, wenn das bedeutet, bei ihm läuft es halt bis zu den Playoffs aber wieder voll und er ist da halt voll auf Tour und dann, wie gesagt, dann ist es vielleicht ein bisschen ein Segen für die Sixers, auch wenn ich es für ihn schade finde, weil bisher hätte er halt so diese Auszeichnung, glaube ich, verdient gehabt.
Ja, fand ich auf jeden Fall auch. Das Einzige, was man natürlich sagen muss, also gerade, ich glaube, bei den Nets fällt es vielleicht gar nicht so sehr ins Gewicht, weil die halt drei dieser relativ soliden Spiele haben.
Genau, bei den Nets muss man bisher sagen, es ist schlichtweg scheißegal. Es bedeutet eher, dass James Harden dadurch mit seinem Bart sich in die Konversation einbringt. Also ich glaube, das wäre nicht der Fall, wenn Durant jetzt die ganze Zeit dabei wäre. Aber aktuell ist James Harden klar der beste Spieler bei den Nets. Die Nets sind wahrscheinlich momentan das beste Team der Liga. Also auf jeden Fall somit das Konstanteste, was vor allem auch immer gegen die Top-Teams gewinnt. Und Harden ist, seitdem er da angekommen ist, glaube ich, so ziemlich der beste Spieler der Liga oder halt einer der Top 3. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann hat er halt, obwohl er über die ersten Saisonwochen der Least Valuable Player der NBA war, hat er wahrscheinlich trotzdem Chancen, da reinzukommen.
Ja, also wenn man einfach nur die Netzphase quasi nimmt oder jetzt die Netzzeit nimmt, dann sicherlich. Also auch einfach, weil er sich nochmal so ein bisschen neu entdeckt hat irgendwo und sich nochmal neu angepasst hat. Das ist ja auch immer so eine Frage, wie kommt ein Spieler irgendwo in ein Team rein, das jetzt nicht perfekt auf ihn zugeschnitten ist. Beziehungsweise in Houston haben sie ja alles so gemacht, dass er quasi glänzen konnte in der Regular Season. Jetzt in Brooklyn sieht es ein bisschen anders aus und er hat sich da ziemlich gut eingefügt. Was ich halt mir trotzdem denke, ich meine jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt dir LeBron anschaust, auch wenn du dir zum Beispiel Ben Simmons anschaust, Tobias Harris, das ist natürlich dann ein bisschen so die Kehrseite, weil da jetzt natürlich die Last ein bisschen steigt oder die Last ein bisschen höher wird. Ne? Also ist dann irgendwo, bin ich jetzt mal gespannt, also Simmons hat die letzten Jahre auch so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, wie sich das jetzt auswirkt oder ob sie da trotzdem halt irgendwie noch, also ich wäre auch optimistisch, dass sie da trotzdem irgendwie Wege und Möglichkeiten finden, dass die Last jetzt bei ihm jetzt nicht so hoch wird. LeBron hat halt eben Bock auf diesen MVP-Award. Kann jetzt natürlich sein, dass durch den Embiid-Ausfall der Weg etwas weniger steinig ist und er deshalb selbst sich auch ein bisschen zurücknehmen kann. Aber das sind vielleicht noch so die kleine Downside quasi der Ruhezeit des einen, dass der andere so ein bisschen mehr vielleicht machen muss während der Zeit.
Ja, was mir auch noch einfiel, also auch wegen Simmons, du hattest ihn ja auch als deinen DPOI bisher und da ist halt so ein bisschen, also das wird jetzt, glaube ich, ein ganz interessanter Test, weil ich habe ja gesagt, ich finde eigentlich, dass Embiid der wichtigste Verteidiger für das Team ist und ich glaube, das wird sich über die nächsten Wochen halt vielleicht so ein bisschen zeigen, inwieweit sie als Team halt weiter dominant verteidigen können. Also ich meine, sie haben ja vor allem mit Dwight Howard auch noch einen weiteren guten Center, der da spielen kann, aber ich kann mir halt vorstellen, dass trotzdem so die Verantwortung als Teamverteidiger für Simmons noch ein bisschen wichtiger wird, als das bisher der Fall war, wo er halt so die wichtigste 1-gegen-1-Waffe war, die sie, glaube ich, defensiv hatten. Also da bin ich mal gespannt, ob sich sein Case vielleicht dadurch eher noch verstärken kann. Also zumindest aus Sicht von Leuten wie mir, die ihn jetzt nicht zwingend als den allerbesten Verteidiger bisher hatten. Oder ob ob sie das halt einfach dann nicht aufrechterhalten können, diese starke Defense. Da bin ich auch mal gespannt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da sind wir auch wieder bei der Frage halt, was ist jetzt quasi systemisches Verteidigen, wo halt natürlich ein Embiid, also ein Center als Defensivanker, der sich gut bewegt, der den Korb beschützt, der auch in der Zone quasi Lücken zumacht und Driving Lanes, Passing Lanes zumacht. Ob das jetzt der große Faktor ist oder ob du halt diese 1 gegen 1 und Qualitäten und die Vielseitigkeit eines Simmons so ein bisschen mit reinnimmst, weil hatten wir ja damals schon besprochen. Aber ich bin auch gespannt auf jeden Fall. Es könnte, wenn die Defense irgendwie so ein gewisses Niveau hält, dann spricht es natürlich, oder was heißt dann spricht es für Simmons? Dann kann man es zumindest Simmons auch mit ankreiden sozusagen. Ob es dann wirklich, also was dann wirklich Tatsache ist und wie es dann wirklich aussieht, ist natürlich dann ein bisschen schwerer zu beurteilen. Aber ja, nee, bin ich auch gespannt, wie das weitergeht. Was ich vorher vergessen habe zu erwähnen bei unseren Themen, dass wir auch noch ganz kurz einen Ausflug Richtung Trades dann doch machen, weil wir haben uns gedacht, vielleicht so Aaron Gordon ist ja so derjenige, der immer wieder auftaucht und der jetzt wieder ein bisschen, der zumindest mal ein bisschen intensiver aufgetaucht ist wieder in letzter Zeit. Also alle wollen ihn haben oder viele wollen ihn haben. Und jetzt wäre halt die Frage, wer soll ihn denn bekommen, deiner Meinung nach?
Ja, also die Teams, die da jetzt irgendwie in der Verlosung sind, oder die zumindest angefragt haben, also anscheinend Dallas, Golden State, die Timberwolves, die ihn anscheinend am allerdringendsten haben wollen und die auch mit einem Trade wohl schon relativ weit waren, bevor er sich dann verletzt hat und was sich dann irgendwie erstmal zerschlagen hat, weil klar, sie waren im Win-Now-Modus, da darfst du das einfach nicht opfern, dass man irgendwie zwei Wochen Aaron Gordon verliert. Klar, also das wissen wir. Ja. Die Rockets, über den Namen habe ich mich ein bisschen gewundert und dann Denver und Portland sind auch noch Teams, die da jetzt genannt wurden. Jetzt mal ab von irgendwie, was das Allerrealistischste ist. Von den Teams finde ich Denver und Portland tatsächlich am interessantesten. Also, weil ich bei beiden sagen würde, da besteht die Möglichkeit, dass er wirklich was signifikant verändern könnte. Also meiner Meinung nach hätte er halt irgendwie, also gerade bei den Nuggets, die haben halt auf dem Flügel, ich meine, Michael Porter hat sich in letzter Zeit defensiv gesteigert, das muss man ihm zugute halten, aber er ist immer noch sehr weit davon entfernt, ein guter Verteidiger zu sein. Und also seine Offense ist so wertvoll, dass sie auf Dauer diese Rechnung wahrscheinlich eingehen werden. Aber kurzfristig könnten sie, glaube ich, halt da schon noch ein Upgrade vertragen, zumal Paul Millsap nicht mehr der Jüngste ist. Finde ich auch nicht mehr ganz auf dem Niveau ist, wie man ihn schon mal gesehen hat. Jamichael Green ist jetzt, das ist halt, Gordon gibt einem, glaube ich, ein bisschen mehr so eine positionelle Vielseitigkeit. Also ich meine, wir haben zwar in Orlando über die letzten Jahre gesehen, dass das nicht unbedingt perfekt ist, wenn er jetzt auf Small Forward aufläuft, aber er kann es zumindest. Also die in der Theorie funktioniert das. Er kann auf Power Forward, er kann in ganz kleinen Lineups vielleicht sogar mal, könnte man ihn sogar mal auf der 5 ausprobieren. Also ich glaube einfach, dass so diese positionelle Vielseitigkeit den Nuggets sehr gut zu Gesicht stehen würde. Ich bin halt gespannt, inwieweit sich sein Spiel dann auch nochmal transformieren wird, wenn er in einem Team ist, was besser ist. Also wir haben ihn halt einfach bisher immer nur in diesem Umfeld bei den Magic gesehen, wo er meiner Meinung nach nie perfekt eingesetzt wurde. Andererseits hat es halt irgendwie wahrscheinlich auch irgendwelche Gründe, dass man jetzt so diese theoretische Version von Aaron Gordon, die wir, glaube ich, auch beide schon ziemlich lange im Kopf haben, dass man die halt noch nie wirklich sehen konnte. Es wird nicht nur am Team liegen. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen mit ihm zusammenhängen.
Ja, ich meine, wir sehen ihn aus der Distanz und seine Coaches oder sein Coach sieht ihn aus der Nähe. Also das heißt, irgendwas und also Clifford ist ja ein durchaus respektierter Coach und da wird schon auch irgendwo was dran sein. Dieses Jahr haben wir ja das perfekte Beispiel für einen erfolgreichen Szenenwechsel mit Batum. Kann natürlich auch wirklich sein. Und ich finde, also, wie du sagst, also ich stimme dir zu, die beiden Teams, die du genannt hast, ich meine, abgesehen davon, ich denke, Boston ist relativ nah dran an einem Trade. Wahrscheinlich hinten raus wird es wahrscheinlich nichts. Aber ich denke, die zwei, also Denver und Portland, finde ich schon interessant. Ich meine, für Portland, also wenn wir uns mal, ich meine, wie du sagst, Gordon ist schon so ein bisschen irgendwie auch eine Idee. So der Spieler, den man da kriegt, irgendwie einen vielseitigen Verteidiger, der die Flügel und auch ein bisschen kräftigere verteidigen kann, der auch ein bisschen stretchen kann, der die Athletik mitbringt, der cutten kann. Und würde, also wenn ich jetzt, die Nuggets sind schon sehr gut. Und es wäre halt eigentlich so ein bisschen so diese, wenn wir die Idee zugrunde legen, wäre halt so ein genau der Spieler, den die Blazers halt irgendwie noch so ein bisschen bräuchten. Und dann fände ich, also so ein, wenn er sozusagen neben Lillard, neben Covington, neben McCollum und dann, wenn er wieder fit ist, neben Nurkic spielen würde, fände ich das schon eigentlich ein sehr respektables Lineup. Also dann, also klar, dann kommt natürlich noch drauf an, wer außen rum ist noch und wer dann übrig bleibt. Aber das wäre schon mal, erschiene mir das Team runder, sagen wir es mal so. Und ich fände mal interessant, was möglich wäre, gerade für Lillard, wenn er in einem besser ausbalancierten Team spielt.
Ja, und ich glaube, es wäre auch von der Rolle her für Gordon interessant, weil, also gerade jetzt, er ist ja jetzt schon auch eine Weile verletzt gewesen, aber man hat ihn ja zu Beginn der Saison dann teilweise bei den Magic irgendwie so die Crunch-Time-Offense leiten sehen, weil da halt irgendwie so ein bisschen es teilweise an einem vernünftigen Point Guard fehlte, beziehungsweise an jemandem, der da irgendwie Verantwortung übernehmen konnte, halt wegen den ganzen Ausfällen. Und das ist halt einfach was ihm nicht liegt. Also ihn da irgendwie als Ballhändler am Ende die Entscheidungen treffen zu lassen, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Und das bräuchte man jetzt in Portland nicht, das bräuchte man auch in Denver nicht. Da hat man halt sehr gute Crunch-Time-Spieler, die Entscheidungen treffen können. Und also vielleicht würde das bei ihm auch noch sowas freisetzen. Also, dass er sich halt dann mehr konzentriert auf das, was er kann. Er ist ja zum Beispiel für seine Position eigentlich ein guter Passer. Jemand, der, glaube ich, auch das Spiel dann eher schnell machen könnte, der halt vielleicht dann auch sogar so ein bisschen halt als Pick-and-Roll-Partner, der auch wirklich dann Richtung Korb geht, noch irgendwie eine neue Dimension reinbringen könnte. Das fände ich halt schon spannend. Also, es gab ja, also ich glaube, Zach Lowe hat es ja vor ein paar Jahren schon mal gesagt, als er auch so ein bisschen eine Theorie zu Gordon aufgestellt hat, weniger als das, was man jetzt wirklich zu sehen bekommen hat, dass so die beste Version von ihm offensiv ein bisschen mehr in Richtung Draymond Green gehen würde. Ich weiß nicht, ob er diese Spielintelligenz besitzt, aber also er ist dafür ein bisschen athletischer. Also vielleicht könnte man irgendeine Hybridversion davon finden und vielleicht geht das in Portland. Also das war auch so ein Team, wo ich mir das ganz gut vorstellen könnte. Muss man halt dann immer schauen, was Orlando dann letztendlich für ihn haben will, was auch irgendwie von den Gehältern her funktioniert. Also ich glaube, bei was ist er jetzt? Bei 17, 18 Millionen oder so, die er im Jahr verdient, glaube ich?
Ja, irgendwie so.
Muss man halt schauen, dass man da irgendwie was findet, wo man jetzt nicht welche von den allerwichtigsten Spielern abgibt. Aber ja, so rein vom Fit her fand ich das auf jeden Fall auch ganz interessant.
Es ist ja oft so, dass eine kleinere Rolle dann an anderer Stelle irgendwas freisetzt. Also von daher könnte ich mir das auch, fände ich es auch einfach sehr interessant. Also wenn er da irgendwo landen würde. Und ich meine, die Magic sind ja wirklich, also dadurch, dass er einfach wirklich jedes Jahr wieder oder zu jeder Trade-Deadline irgendwie in Gerüchten auftaucht, also irgendwo wäre es ja auch mal ganz nett, wenn man dann mal die ganze Geschichte zum Abschluss bringen könnte, sozusagen. Also wenn man wirklich mal jemanden fände, wo er unterkommt und dann auch, weil es ist ja auch irgendwo, für ihn als Spieler stelle ich mir das nicht so leicht vor. Also du bist irgendwo bei einem Team, das dich gedraftet hat, du verfügst über ein gewisses Talent, dir wird irgendwie eine gewisse Rolle zugedacht, aber irgendwie kommen auch immer wieder Spieler, die so im Dunstkreis deiner Position unterwegs sind und du findest, kannst irgendwie nicht so richtig dein Ding machen. Also sehe ich das aus der Distanz, ich meine, ich verfolge die Magic jetzt auch nicht so extrem, aber irgendwo, und dann jedes Mal, wenn es wieder darum geht, dass jemand getradet werden kann, bist auch du irgendwie drin und irgendwie ist es so, es fühlt sich ein bisschen an, als wäre er seit 2-3 Jahren in so einer Twilight Zone unterwegs irgendwo.
Ja.
Und von daher
das fühlt sich, glaube ich, nicht nur so an, das ist, glaube ich, auch ein bisschen so. ein bisschen gilt das ja auch zum Beispiel für Evan Fournier, wo ich auch mal gespannt bin, ob sich für den jetzt vielleicht ein Abnehmer finden lässt, weil eigentlich hat der ja auch durchaus ein Skillset, was interessant ist, auch Terrence Ross. Also, ich glaube, die Magic sind ja jetzt gerade mal an einem Punkt, wo sie tatsächlich auch erkannt haben, diese Saison, obwohl es 10 Teams gibt, die irgendwie so im theoretischen Playoff-Rennen dann sind, wird es für uns nichts. Dafür gab es einfach zu viele Ausfälle, irgendwie trotz der überragenden Saison von Vucevic. Und dann kann man halt vielleicht doch mal so einen Ausverkauf starten. Was wir aber vielleicht noch ganz kurz diskutieren sollten, weil es ja anscheinend das Team ist, was am heißesten auf Aaron Gordon ist und wo sich vielleicht am ehesten was tun würde. Die Timberwolves, also wären wir da nicht wieder genau bei dem gleichen Problem, was er in Orlando auch hatte, also nicht unbedingt positionell, aber dass er da nicht unbedingt bei einem Team landet, das so wirklich weiß, was es will? Also würde dir das auch so, also mein erster Impuls war, wenn er da landet, dann tut es mir irgendwie leid, weil dann glaube ich auch, dass wir bei seiner nächsten Station immer noch nicht rausfinden werden, ob Aaron Gordon ein richtig guter NBA-Spieler sein kann.
Ja, man könnte, so ein bisschen so die Perlen vor die Säue-Analogie kommt da eventuell so ein bisschen auf. Also einfach weil, also ich frage mich halt, was jetzt die Timberwolves, oder wenn wir von der Idee ausgehen, kann man sich natürlich schon überlegen, ob er dann vielleicht nicht sogar tatsächlich so ein bisschen neben Karl-Anthony Towns passt und dann irgendwo das vielleicht so ein gewisser Fit ergäbe, dann perspektivisch auch mit Edwards. Aber es ist halt einfach, ich meine, es wäre halt undankbar, getradet zu werden in eine Situation, die zumindest mal für diese Saison aussichtslos ist, aber auch in eine Situation, die halt, was jetzt so die Perspektive angeht, schon relativ wackelig ist. Einfach weil du hast zwar einen Spieler mit, ja, Superstar-Potenzial, würde ich weiterhin sagen bei Towns.
Towns safe, ja, auf jeden Fall.
Und aber alles andere außenrum ist halt noch sehr, sehr wackelig. Also ich meine, dein Freund Russell.
Das ist schon bitter, wie sich das über die Jahre gewandelt hat.
Ich habe doch die Angelo Island verlassen, habe ich doch vor kurzem gesagt. Ja. Habe ich doch zugegeben. Ich habe quasi meine Hängematte ich habe auf Wiggins Island eine zweite Hängematte aufgehängt, damit ich da jetzt so ein bisschen.
Ich werde eine auf dem Ant-Man-Hügel oder vielleicht einfach auf dem Ant-Hügel will ich eine haben, weil das ist zwar im Moment noch ein relativ streitbarer Spieler, der Kollege Edwards, aber ich schaue ihm irgendwie schon gerne zu und ich glaube, da wird ein guter draus. Also im Moment sieht man es halt immer mehr in Ansätzen, aber ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich glaube, beim Ant-Man wird was.
Ja, ich meine, je öfter entstehen. Die Ansätze zu sehen sind, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass eher die andere Richtung der Ansatz in Anführungszeichen ist und dass das Gute die Regel wird. Und dann glaube ich schon auch, ja, vielleicht bei mir ist vielleicht auch so ein bisschen mittlerweile Lake Lowry oder so. Keine Ahnung, weil der ist ja auch, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich fände es auch ein bisschen undankbar, einfach nach Minnesota getradet zu werden, weiß einfach momentan, also sie sind irgendwie im Wiederaufbau, aber man weiß halt irgendwie nicht, in welche Richtung es gehen soll und diese klare Strategie ist noch nicht da. Ich meine, das kann sich dann auch relativ schnell beschleunigen, wenn Towns dann irgendwie über einen längeren Zeitraum fit bleibt, wenn dann vielleicht Gordon kommt und das irgendwie passt, wenn Edwards den nächsten Schritt macht. Aber es ist halt, also aus seiner Perspektive ist es natürlich wesentlich interessanter, zu einem, ja, Borderline-Contender zu kommen oder zumindest zu einem Team, das Potenzial für einen tiefen Playoff-Run hat, das ihn positionell auch einfach perfekt brauchen kann, wo er halt einfach irgendwie so eine Lücke füllen könnte. Also das fände ich halt wesentlich interessanter. Von daher.
Ich theoretisch auch. Also mal schauen. So bei den Warriors sonst noch vielleicht, also dass er quasi der Hybrid, ja. Draymond wird, der von Draymond tatsächlich lernt.
Das wäre natürlich aus erster Hand und so. Wäre ja auch interessant.
Man aber halt dann irgendwie auch Oubre für traden, wo dann halt wahrscheinlich die Frage ist, warum Orlando das dann wiederum machen würde. Aber also
ja, aber Oubre hat sich doch gefangen.
Er hat sich gefangen, aber ich glaube, so richtig super doll zufriedenstellend ist das ja noch nicht unbedingt, oder?
Ja, aber es ist, also was ich so mitkriege, wird es schon so langsam. Also ich glaube, also nicht, dass das jetzt der einzig interessante Faktor wäre, aber ich glaube, Februar hat er 20 im Schnitt gut aufgelegt. Es hat sich, was die Quoten angeht, stabilisiert. Ist natürlich, also ja, ich meine, er hat dieses smarte Spiel der Warriors, musste er vielleicht noch nicht spielen, aber braucht da vielleicht ein bisschen länger? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber
ja, ich glaube sowieso, bei den Warriors kann man sich vielleicht auch einfach darauf einstellen, dass es diese Saison wird es halt einfach nichts. Also ich meine, die haben das in dieser Saison bisher ungefähr zweimal oder so geschafft, mehr als ein Spiel am Stück zu gewinnen. Und dann gab es irgendwie immer wieder auf die Mütze und es gibt halt relativ viele Blowouts und so. Und also, keine Ahnung, ich glaube, das Team ist halt einfach noch nicht so weit. Also wer weiß, ob sie dann jetzt wirklich einen größeren Trade machen. Ich kann es mir gerade eigentlich eher schwer vorstellen. Aber
Es wäre dann, wenn, wahrscheinlich eine Wette auf nächstes Jahr, wenn Clay dann zurückkommt. Wobei Clay halt, ich weiß nicht, ob Clay von 0 auf 100 geht. Und muss man natürlich sehen. Aber vielleicht wäre es dann eher so, okay, dann perspektivisch, Clay kommt zurück und dann haben wir da irgendwie noch mehr Möglichkeiten. Aber mal sehen. Also da Warriors, meine Warriors-Sympathien sind bekannt. Wenn sie sich verbessern können, freue ich mich. Aber ich fände Portland und Denver spannend. Aber ich glaube, mein Favorit wäre Portland tatsächlich. Ich will Dame in einer richtig guten Situation sehen.
Ja. Ich meine, jetzt ist ja immerhin CJ McBuckets wieder da. Das ist ja schon mal ganz schön. Grüße an dieser Stelle. Bin mal gespannt. Also, ich meine, wir haben ja später eh noch so ein bisschen dieses Real or Not Real. Haben wir aber die Blazers jetzt gar nicht mal drin. Aber wenn man bedenkt, wie krass Lillard die Blazers jetzt in letzter Zeit so über Wasser gehalten hat. Ich bin echt mal gespannt, inwieweit da jetzt noch mehr drin ist. Auch, ich meine, McCollum hat jetzt erst ein Spiel absolvieren können, aber wie schnell er vielleicht wieder auch in Richtung dieser Form kommt, die er halt zum Saisonbeginn hatte, weil dann kommt da halt einfach echt nochmal eine richtig krasse Waffe zurück. Und dann sind sie vielleicht spannend. Also vielleicht kommen sie dann auch nochmal in diese eine Konversation höher quasi als das, wo sie gerade drin sind. Aber
spannend. Ja, das Potenzial haben sie ja. Wir haben ja bei Saisonbeginn drüber gesprochen, dass sie zumindest mit Covington und in Abstrichen auch mit Jones Jr. die Spieler geholt haben, die weiterhelfen können und so ein bisschen halt auch so eine Lücke schließen können. Also ja, fand es auch ganz interessant, dass Gary Trent auch zwar wieder von der Bank kam, aber trotzdem natürlich McCollum noch nicht wieder in die alte Rolle und noch nicht wieder so viel Spielzeit, aber dass Trent trotzdem, glaube ich, auch wieder 20 aufgelegt hat gegen die Pelicans. Und ja, ich meine, wenn er sich quasi dieses Niveau halbwegs halten kann, das er sich jetzt angeeignet hat als McCollum-Ersatz, dann hast du da auch schon wieder was gewonnen. Also.
Und die Magic haben gerne junge Bigs, deswegen gibt's, und vor allem junge verletzungsanfällige Bigs, deswegen gibt's da dann vielleicht den Deal für Zach Collins oder so.
Ja, genau.
Gordon für Collins, straight up. Das Framework, was wir brauchen.
Ja. Mal gucken.
Ja, genau. Aber ja, das würde mir auf jeden Fall auch gut gefallen, wenn er da landet. Ja.
Dann warten wir freudig auf nächste Woche und hoffen, dass Aaron Gordon gut unterkommt. Und du hast gesagt, später sprechen wir noch über die Realness der Teams. Wir machen es einfach jetzt.
Na gut. Du willst vielleicht noch über die Buletten reden, so, weil sich da natürlich schon wirklich einiges getan hat.
Sie kommen. Keine Angst. Okay. Keine Angst. Okay. Irgendwann werde ich einfach urplötzlich wie einst Jim Boylan aufspringen und ein wildes Tee in die Kamera fuchteln.
Ich freue mich.
Aber jetzt vergeben wir erstmal Echtheitszertifikate, würde ich sagen. Und wir haben vier Teams, also wie gesagt, die Blazers sind nicht dabei, da passiert ja jetzt noch einiges, aber wir haben die Suns, wir haben die Jazz, die Heat und die Clippers und ich lasse dir den Vortritt, mit dem möchtest du gern starten.
Lass uns vielleicht erstmal noch ganz kurz klären, wie definieren wir denn real? Im Sinne von, also so bin ich es mal angegangen, im Sinne von Conference Finals sind möglich?
Ja, also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich alles,
Contender Real.
Also es kommt ein bisschen darauf an, was sie momentan spielen, aber so das, ob wir jetzt gerade eine echte Version von ihnen sehen oder ob wir bis jetzt eine echte Version von ihnen gesehen haben oder ob sie quasi über Niveau spielen oder halt nicht. So. Und damit wäre es natürlich bei allen automatisch Conference Finals oder halt dann das Finale.
Ja, und manch einer wird jetzt vielleicht denken, das hätten die beiden Trottel auch davor besprechen können, aber das tun wir nicht und deswegen funktioniert das Ganze hier.
Eben. Wir dann, müssen uns auch irgendwo treu bleiben.
Eben, eben. Also, aber dann lass uns mit den Suns anfangen, weil die sind eigentlich, finde ich, ein ganz interessantes Beispiel, weil sie über die letzten Wochen mit das beste Team der Liga waren. Ich glaube, sie sind beim Point Differential sind sie aktuell auf Platz 3 ligaweit. Die Defense ist sehr, sehr gut. Die Halfcourt Offense ist sehr, sehr gut. Eigentlich hat das Team so ziemlich alles. Also man sieht halt irgendwie diese beiden relativ dominanten Guards, die am Ende von Spielen das Ding jeweils für sich, aber auch gemeinsam entscheiden können. Also Paul und Booker funktionieren auch zusammen extrem gut. Sie sind tief, sie haben sehr gute Wings. Also vor allem auch so Leute, die halt vielseitig sind, die switchable sind. Sie haben insgesamt auch über die Saison eine sehr gute Defense. Und wie gesagt, eigentlich haben sie so ziemlich alles. Und ich bin mir halt immer noch nicht so ganz sicher, ob das sich so übertragen lässt. Also einerseits ist da die Thematik halt auf der Center-Position. Also Ayton, haben wir auch schon mal drüber geredet, ist halt jemand, der, glaube ich, sich extrem entwickelt hat, vor allem defensiv, der da aber jetzt auch noch nicht unbedingt perfekt ist quasi und der offensiv, glaube ich, einfach noch eigentlich sehr auf der Suche nach seiner Rolle ist. Also der manches schon ganz gut kann, manches auch gar nicht kann, also beispielsweise Freiwürfe ziehen, das ist halt was man von ihm einfach immer noch so ziemlich überhaupt nicht bekommt und was, glaube ich, spannend wird, also weil sowas halt in den Playoffs dann durchaus wichtig ist und das ist halt eine absolute Schwäche der Suns, Freiwürfe ziehen. Auch hier muss man sagen, das ist was in den Playoffs ziemlich wichtig ist. Er hat ein Backup in Dario Saric, der in dieser Saison bisher überragend spielt, der auch, ich glaube, immer noch das beste Plus-Minus-Rating der Liga hat, was natürlich immer auch so ein bisschen von anderen Faktoren abhängig ist, aber was halt auch irgendwie zeigt, dass er jetzt in seiner Rolle wirklich gut funktioniert. Aber auch da ist halt dann so ein bisschen die Frage, funktioniert der Spielertyp in den Playoffs dann auch noch richtig, also vor allem, wenn es dann in so Duelle geht, die halt im Westen potenziell anstehen können, also vor allem Jokic als dominanter Center läuft da rum, aber auch Anthony Davis als durchaus relativ guter Big Man, also sagen wir mal Top 5 konservativ und also Gobert läuft da ja auch noch rum, also es ist einfach relativ wichtig und da ist halt immer so meine Frage, ist Ayton da dann schon bereit für? Funktioniert Saric, weil, also Frank Kaminski ist wahrscheinlich nicht die Lösung, den haben sie auch noch. Also, sie haben ihn ja zwar jetzt immer mal wieder sogar als Vierer irgendwie starten lassen, aber ich glaube nicht, dass das ist, was man dann in den Playoffs sehen wird, also, sondern vielleicht eher, dass das so ein dessen Namen nicht genannt werden darf, bei den Heat letzte Saison, der da die ganze Saison quasi Starter auf der 5 war, der dann aber zur Bubble, als sie dann ernst gemacht haben, auf einmal komplett aus der Rotation geflogen ist und das nicht nur deshalb, weil er nicht gekniet hat. Shoutout. Kein Shoutout. also ob das für mich ist Kaminski halt so ein Kandidat. Und dann ist halt meine Frage, funktioniert das, wenn es in Richtung Playoffs geht? Und auch bei Chris Paul, der halt auch jetzt wieder sehr, sehr gut ist, auch wieder in der Crunch-Time sehr, sehr gut ist, der halt, also was wir auch seit Jahrzehnten von ihm sehen, dass er halt besser als jeder andere darin ist, wenn es darum geht, zu seinem Spot zu kommen, da so meistens am Elbow und da seinen Turnaround-Jumper zu nehmen. Ob das quasi dann in den Playoffs auch so gut funktioniert, wenn sich halt die Defense wieder ein bisschen mehr auf ihn einstellt. Und da bin ich jetzt halt immer so an einem Punkt, wo ich eigentlich alles, was ich von den Suns sehe, finde ich ziemlich gut. Oder also teilweise auch sehr gut. Mhm. Und so von den Metriken spricht eigentlich, es schreit eigentlich alles nach Contender sogar. Und ich bin mir... Also ich bin einfach noch nicht restlos überzeugt. Wie geht dir das da?
Also erstmal, bevor ich starte, mir kam gerade so dieses Ding, wo du gesagt hast, dass Chris Paul besser als wahrscheinlich jeder andere zu seinem Spot kommt. Ich würde gerne einmal so quasi das Feld so aus in der Chris Paul Vision sehen. Also wie er quasi das Spielfeld sieht, wenn er den Ball bringt und dann irgendwie, wo er hinguckt und wie das dann, wo er eine Lücke entdeckt und wie er dann genau auf diese Lücke reagiert, das fände ich mal ganz geil. Abgesehen davon, also ich glaube, das Problem bei den Suns ist halt, wie du sagst, also die Suns sind halt so ein typisches Team, das halt, also so ein typisches junges Team im Aufschwung sozusagen. Also wie du sagst, man hat halt gewisse Dinge einfach noch nicht gesehen. Und bei Ayton, ich meine, ich sehe die Fragezeichen genauso. Also ich meine, man kann ja jetzt nicht fix davon ausgehen und sagen, okay, Ayton, sollte es jetzt gegen Jokic gehen, sollte es gegen Davis gehen, wird da auf jeden Fall zweifelsfrei eine mindestens gute Defense spielen. Also es ist einfach schwer, weil du es halt in so einem Playoff-Szenario, weil man es einfach noch nicht gesehen hat. Trotzdem Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit minimal größer, dass es nicht funktioniert, aber es kann funktionieren, weil er zumindest mal auf Regular-Season-Niveau solide Defense spielt. Und dann ist es natürlich in der 7-Spiele-Serie ist es natürlich nochmal was anderes, wenn du dann wirklich jeden zweiten Tag oder jeden zweiten Abend dann irgendwie mit so jemandem konfrontiert bist, der dir auch einfach keine Pausen gibt. Und da kann sicherlich auch Ayton alleine kann nicht die Lösung sein, einfach weil es zu viel wäre, also glaube ich auch für andere. Das heißt, das ist vielleicht auch der Punkt, an dem den Suns einfach noch ein bisschen was fehlt. Also wo sie quasi noch einen kräftigen Backup brauchen könnten. Also zum Beispiel Aaron Baines, den sie letztes Jahr hatten. Also den Aaron
Baines. Aber nicht in der Version von Aaron Baines jetzt, sondern in der von
letzter Saison. Ja. Genau, oder den Tampa Aaron in dem Fall. Aber genau, also so einer, wenn sie so jemanden hätten, dann glaube ich, wären die Fragezeichen kleiner. Trotzdem, was du bei Paul sagst, mein Paul ist ja auch mal so ein bisschen so, haben wir ja auch mal so ein bisschen diese Playoff-Fragezeichen. Allerdings finde ich, kommen die auch so aus so ein paar Serien. Also es gab ja diese OKC-Serie, wo er bei den Clippers dann irgendwie auf einmal so ein bisschen eingebrochen ist oder beziehungsweise ein Spiel am Ende mit hergeschenkt hat. Ich würde aber Chris Paul in den Playoffs vertrauen. Also einfach mal so. Also ich würde einfach sagen,
ja, okay, ja, also grundsätzlich genau. Auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, mit dem, was er außenrum hat bei den Suns, glaube ich, dass auch er zumindest so zu seinen Spots kommen kann, dass es ausreicht. Also weil sich die Defense halt schon auch sehr, sehr auf Booker einstellen muss, weil du eben mit Bridges, haben wir auch schon oft jetzt drüber gesprochen, jemanden hast, der eben kein reiner 3-and-D-Spieler ist, sondern der sich mittlerweile auch selber kreieren kann, der oder hin und wieder, der auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil sie dann theoretisch mal Saric haben, je nachdem, wie es dann in den Playoffs ist, aber zumindest noch ein anderes Zielmittel haben offensiv. Und ich glaube, dass da einfach außenrum oder dass das Team außenrum so ausbalanciert ist, dass dann während der Playoffs auch Paul genügend Platz zur Verfügung steht. Also so würde ich es eher sagen. Deswegen sehe ich das Fragezeichen nicht so groß. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, dass sie, also die ersten Playoffs, beziehungsweise der erste tiefe Playoff-Run ist sicherlich noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich habe halt nicht so das Gefühl, dass sie irgendwas über ihren Möglichkeiten tun momentan. Mhm. Also, und deshalb könnte ich mir schon, also sehe ich sie tatsächlich so ein bisschen Richtung Contender. Die Erfahrung ist mein großes Minus. Das Spielerische, natürlich ist es kein perfektes Team. Es gibt nirgendwo ein perfektes Team. Aber wie du sagst, sie sind ein ausgewogenes Team irgendwie. Sie sind auch auf dem Flügel vielseitig. Sie haben irgendwie, wenn du dir im Team bastelst, dann schnappst du dir einen Floor General, dann schnappst du dir einen guten Scorer im Backcourt oder Flügel. Du schnappst dir jemanden, der mehrere Positionen verteidigen kann. Und das haben sie alles. Und deshalb sehe ich sie, was das Spielerische angeht, schon irgendwo Richtung Contender und bin jetzt halt mal gespannt, wie dann. Es gibt ja auch Spieler, die ihre ersten Playoffs genießen. Und dann, ja.
Ne? Ich finde, das ist auch ein ganz guter Punkt. Also, sie haben mit den rundesten Kader, finde ich, von allen Teams. Ja. Also, es ist vielleicht nicht ganz so die allerhöchsten Höhen, wie es manche von den Top-Teams haben. Also so gegen die Lakers haben sie sicherlich nicht den besten Spieler beispielsweise, aber sie haben eigentlich so ziemlich, wenn man so diese Checkmarks durchgeht, wie du gerade schon gesagt hast, dann sie erfüllen so ziemlich alles. Das ist schon ziemlich stark. Vielleicht noch eine Überlegung oder eine Frage. Paul und Booker, gibt es irgendein Kompetenzgerangel am Ende von engen Spielen, wenn wir dann in den Playoffs sind? Oder vertrauen wir darauf, dass das einfach komplett harmonisch verläuft? Ich tendiere nämlich zu Letzterem, aber würde mich interessieren, wie du das siehst.
Ich würde auch zu Letzterem tendieren, weil ich glaube, Chris Paul geht wahrscheinlich immer noch davon aus, dass er schon am besten weiß, wie die Dinge zu laufen haben auf dem Court.
Hat er
aber
auch
recht. Ja, genau eben. Und deswegen glaube ich aber auch, dass er genau weiß, wann er Booker den Ball zu geben hat. Und ich glaube auch, dass seine Ausstrahlung oder seine Kompetenz quasi auch bei Booker ankommt und Booker dann schon auch weiß, dass er sich auf Chris Paul verlassen kann. Und ich glaube, dass das eigentlich eine ganz gute Gemengenlage ist irgendwo. Also deswegen
glaube ich auch, dass sich die Skillsets eigentlich ziemlich gut ergänzen. Also weil halt beide haben halt irgendwie diese Ballhandling-Fähigkeiten. Also vor allem Booker ist auch jemand, den du aber super auch um Blöcke jagen kannst. Also ja. Im Zweifel, das hat man ja auch schon ein, zwei Mal gesehen, dass er dann am Ende vom Spiel irgendwie so eine Art J.J. Redick-Set bekommt, wo er halt um Blöcke rennt, um da den freien Wurf zu bekommen. So geht das. Er kann sich aber auch mit seiner Länge und auch Physis in der Mitteldistanz halt Würfe erarbeiten. Also ich glaube, sie haben da einfach einen ziemlich guten Mix zusammen. Und mein finales Verdict quasi, ich glaube, es ist eine gute Saison für die Suns, wenn sie in die zweite Runde kommen. Also ich glaube, dann ist so die Zielsetzung eigentlich mehr oder weniger erreicht. Und ich glaube, wenn sie den richtigen Draw bekommen, könnten sie auch in die Conference Finals kommen. Also ja, das eine Team, wo ich denke, da wird's nichts in Normalform, sind die Lakers. Und wahrscheinlich würde ich auch die Nuggets stärker sehen als sie zum Beispiel, weil es halt da, glaube ich, einfach Matchup-mäßig ein bisschen kompliziert ist. Gegen alle anderen Teams, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt überall favorisieren würde, aber ich glaube, sie haben überall auf jeden Fall Chancen. Also ich meine, auf zwei der anderen Teams kommen wir jetzt ja auch noch zu sprechen. Aber ich glaube, da ist es halt so, wenn der Verlauf ihnen entgegenkommt, dann kann es da schon passieren. Also man hat da vielleicht bei ihnen aufgrund der Tatsache, dass es halt einfach der erste Run dann ist, glaube ich, ein bisschen mehr, was halt noch in der, also ein bisschen mehr Mysteriöses, wo man sich einfach mal anschauen muss, wie es dann funktioniert. Aber also ich schätze das Potenzial einfach auch sehr gut ein. Und um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube auch, dass sie real sind. Also ich glaube nicht, dass sie im Moment irgendwie, dass das total geschönt ist, was sie gerade machen. Sie hatten, glaube ich, für sich sprechen, dass sie relativ wenige Ausfälle hatten im Vergleich zu einigen anderen Teams, aber ist ja letztendlich egal. Also das, was sie momentan machen, läuft halt einfach sehr gut und ich glaube, das ist auch abrufbar weiterhin.
Ja, ich würde ihnen auch das Echtheitssiegel verleihen quasi. Und ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, einfach, dass die Lakers immer noch favorisiert sind am Ende und immer noch so minimal über den anderen Teams stehen, dann sehe ich sie aber auch in dem Mix drunter. Also klar, wie du sagst, dann kommt es halt aufs Matchup an. Es ging die Nuggets vielleicht ein bisschen komplizierter als jetzt vielleicht gegen die Clippers oder so. Aber ich sehe sie auf jeden Fall in der Verlosung dann auch Richtung Conference Finals und je nachdem, wie es dann läuft. Ich meine, vielleicht gehen die Lakers auch in der ersten Runde raus, wer weiß.
Wahrscheinlich sogar.
Wenn es gegen Dame und
Aaron Gordon geht. So wie letztes Jahr, wenn es einfach wieder gegen den besten Eight-Seed aller Zeiten geht, wo die Lakers eigentlich keine Chance haben, also wo sie gesweept werden, weil es auch, es gibt eigentlich gar keine andere Lösung.
Ja. So wird es sein.
Sehe ich auch kommen. Aber dann wollen wir mit den Clippers weitermachen.
Ja, die Clippers momentan Nummer 4 im Westen, zuletzt wechselhaft. Also stehen wir, ich habe übrigens, wenn du jetzt hier, du würdest Freudentänze aufhören, wenn du jetzt hier meine Aufschriebe sehen würdest, weil ich habe mir halt echt Platzierungen, Bilanz, letzte 10 Spiele mir alles aufgeschrieben diesmal, weißt du, Chronisten und so.
Endgeil. Krass. Sehr gut.
Also folgendes. Also Clippers, Nummer 4 im Westen, 26-15. Letzten 10 Spiele 4 von 6 nur gewonnen. 4 gewonnen, 6 verloren. Seit dem 17.12. 7 von 12 verloren und ziemlich viele Punkte in der Zone zugelassen. Nachdem sie am Anfang der Saison ziemlich offensiv, ziemlich vielseitig aufgetreten sind und man schon ein bisschen, ein neues Team und bla, ist jetzt so ein bisschen wieder so der alte, lang nicht verwendetes Wort, der alte Schlendrian eingekehrt im Staples Center, gefühlt. Und ja, was machst du denn aus den Clippers, wenn du sie so spielen siehst? Erinnern sie sich wieder ein bisschen mehr so an die Version der Vorsaison oder ist es halt einfach dieses eine große Thema, ihnen fehlt halt noch dieser eine Playmaker?
Also ich würde einerseits sagen, der fehlt, ja. Und trotzdem, also ich hatte am Anfang der Saison schon das Gefühl, ich meine, da hatten wir das ja auch mal lobend erwähnt, dass sie versuchen, ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen, dass das irgendwie alles so ein kleines bisschen dynamischer wirkt. Und das finde ich im Moment halt nicht mehr, sondern im Moment sieht es eigentlich wirklich wieder mehr aus wie früher quasi. Und also man hat das ja jetzt auch über die letzten Wochen teilweise gesehen. Ich hatte da auch was zu geschrieben, dass die Crunch-Time-Zahlen so schlecht sind bei den Clippers, was halt auffällig ist, wenn man bedenkt, dass, also was für einen Ruf vor allem Kawhi hat, aber was vor allem auch die Clippers letzte Saison, wo sie ja letztendlich das gleiche Personal hatten in vielerlei Hinsicht, wo sie besser waren. Deswegen ist da halt immer so ein bisschen meine Frage, ob das jetzt im Moment einfach Zufall ist, weil diese Crunch-Time-Zahlen, das sind ja immer relativ limitierte Stichproben, so im Idealfall, du hast da nicht viel. Und wie aussagekräftig das dann wirklich ist. Aber also wenn ich sie so spielen sehe, dann habe ich schon manchmal das Gefühl, dass sie so in der ersten Halbzeit oder auch manchmal in den ersten drei Vierteln ein bisschen flüssigere Offense haben und dass das aber zum Ende von Spielen hin dann einfach wieder so ein bisschen beiseite gelegt wird. Und dann hat man wieder mehr das Gefühl, es ist jetzt mehr 1-gegen-1, es ist jetzt ein bisschen eindimensionaler alles. Und ich meine, wenn man so jemanden wie Kawhi hat, dann ist das ja an sich auch okay, solange der halt seine Würfe trifft, ne? Also der Ansatz ist ja nicht schlecht und man hat es ja auch schon bei anderen Teams gesehen, dass Kawhi das durchaus kann. Aber es wirkt halt einfach manchmal so ein bisschen platt und ein bisschen zu sehr auf eine Person fixiert. Und auch, also ich glaube jetzt gerade gestern Nacht dieses Spiel gegen die Mavs, letztendlich dann dadurch entschieden, dass der Boardman sich einen Offensiv-Rebound geholt hat, der auch ziemlich geil war, also über Hardaway, wo er halt irgendwie so von hinten angeflogen wird und sich den dann reißt und da reinlegt, aber auch das Spiel, wenn sie es irgendwie, also und das haben sie gewonnen, das haben sie letztendlich auch relativ souverän gewonnen, aber das hätte eigentlich auch gar nicht so knapp sein müssen, also das hätte man wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher nach Hause bringen können und ich bin mir im Moment bei den Clippers einfach immer nicht so ganz sicher, ob das ob wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo sie denken, am Anfang der Saison haben wir ja gezeigt, es geht und jetzt machen wir wieder so ein bisschen, lehnen wir uns wieder ein bisschen mehr zurück und schauen dann halt einfach, dass es in den Playoffs funktioniert. Ich weiß nicht, ob Tyronn Lue einfach bisher nicht wahnsinnig viel reingebracht hat, also vielleicht was Mentalität angeht schon ein bisschen, aber nicht unbedingt was Playcalling am Ende von Spielen angeht. Also ob er da einfach nur sagt, hier, Star, du machst das.
Ja.
Ich bin mir da nicht so ganz sicher und irgendwie habe ich, also die Clippers sind so ein Team, das mir das A, das Gefühl gibt, dass da noch einer fehlt und B, dass irgendwas nicht so ganz richtig, also irgendwie traue ich dem Braten einfach nicht komplett und ich weiß nicht, inwieweit das an diesen doch relativ einprägsamen Erfahrungen der letzten Saison liegt und inwieweit das einfach dadurch gerechtfertigt ist, dass sie mich nicht vom Hocker hauen.
Ja. Ich finde sie, also es, ich habe so das Gefühl, sie an guten Tagen können sie jeden überrollen und teilweise wird's einfach ein bisschen kompliziert. Und was ich mir so ein bisschen denke, also sie haben halt einen Faktor, der eigentlich in den Playoffs ihnen sehr, sehr zugutekommen kann. Sie haben mit Kawhi einen, der extrem gut ist darin, oder wenn es darum geht, komplizierte Würfe zu treffen. Also wenn halt irgendwie dein Play kollabiert oder wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie du es dir gedacht hast, wenn die Defense gut reagiert. Und das ist einerseits, ist es natürlich gerade in Playoff-Serien ein Riesenvorteil, weil sich die Teams irgendwann auf das, was du normalerweise läufst, dann irgendwo ein bisschen eingestellt haben. Gleichzeitig ist es natürlich auch, birgt so ein bisschen die Gefahr, dass für dich, oder habe ich den Eindruck gehabt, wenn ich sie mir anschaue, wie du sagst, also dass du dann halt in engen Spielen dann einfach Kawhi den Ball gibst und dass du halt dann, dass du es gar nicht erst probierst sozusagen und dass du halt immer mehr so sagst und dass du dich dann immer mehr zurücknimmst und dass dann aber halt auch diese berühmten Automatismen irgendwo fehlen. So, dass dann halt, dass die Ausschläge einfach größer sind, weil er kann zwar besser als jeder, oder was nicht besser als jeder andere, aber besser als viele andere schwere Würfe treffen, aber die Würfe bleiben ja schwer. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass sie halt regelmäßig fallen. Und deshalb, ja, bin ich da auch so ein bisschen, sind sie für mich schwer irgendwie zu packen. Also dieses Playmaker-Ding, ich meine, es liegt so auf der Hand und es wirkt so banal, aber es ist irgendwo wahrscheinlich irgendwo, sind sie in meinen Augen zumindest so lange limitiert, bis sie da jemanden haben, der so ein bisschen was reinbringen kann.
Und da ist halt einfach auch die Geschichte, dass man halt einen Kyle Lowry, den werden sie halt nicht bekommen, realistischerweise, einfach weil sie keine Assets mehr haben und weil der ziemlich viel Geld verdient. Und wenn man dann schaut, was vielleicht Spieler sind, wo es rein rechnerisch eher gehen könnte, George Hill beispielsweise, der ist gut, aber der ist nicht gut als Playmaker, sondern der ist dadurch gut, dass er sich halt klug bewegt und dann einen offenen Dreier trifft. So, ne? Also das ist auch nicht unwichtig, deswegen, ich glaube auch schon, dass er ihnen helfen würde, aber ob er jetzt diese eine doch relativ große Schwachstelle kaschiert, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und also, was wir auch noch dazu erwähnen müssen, diese schlechten Crunchtime-Zahlen sind ja auch nicht nur deshalb, weil die Offense eindimensional ist, sondern weil die Defense einfach auch in diesem Zeitraum die schlechteste der Liga ist. Und ich glaube nicht, dass sie so schlecht sind. Also da glaube ich halt, wie gesagt, auch, dass dieser Faktor Stichprobe da relativ wichtig ist. Aber sie spielen jetzt über die Saison gesehen keine überragende Defense, muss man einfach auch dazu sagen. Und da ist halt dann auch die Frage, inwieweit sich das dann, wenn es quasi erforderlich ist, wie man da einen hochfahren kann. Also sie sind laut Cleaning the Glass sind sie über die Saison defensiv auf Platz 22. Und das ist halt irgendwie bei dem Personal schon krass. Also finde ich ein bisschen schockierend.
Da ist jetzt halt die Frage, also aufgrund des Personals habe ich so ein gewisses Vertrauen, dass es funktioniert noch. Also weißt du, dass sie es hinbekommen. Die Frage ist halt, sehen wir irgendwas, was uns daran zweifeln lässt? Oder schieben wir es, also abgesehen davon, dass sie letztes Jahr gedacht haben, dass es dann irgendwann schon wird und halt irgendwann nicht geworden ist. Aber ist es defensiv irgendwo, also da habe ich jetzt aber auch noch keine Antwort drauf, müsste ich mir auch noch mal genauer anschauen, ob es halt Anhaltspunkte gibt, dass die Defense sich nicht fängt. Weil normalerweise würdest du ja davon ausgehen, dass du mit Paul und Kawhi auf dem Flügel plus dann noch Ibaka plus meinetwegen auch Patrick Beverley und Marcus Morris, Batum, wer da noch so unterwegs ist, dass du im Endeffekt ja eine, eigentlich mindestens gute Defense stellen solltest.
Sollte man meinen, ne? Und ja. Also ich bin mir da auch nicht final sicher, aber also was so ein bisschen Fragezeichen bei mir ist, ob da die eine richtig wichtige sortierende und zusammenhaltende Kraft fehlt, weil du hast viele gute individuelle Verteidiger. Ja. Ich weiß nicht, ob man in diesem Konstrukt die beste Team-Defense hat. Und ich glaube, das ist ja vielleicht was, also da, wie gesagt, ich bin mir da auch nicht sicher, ob das dann vielleicht an der Kommunikation liegt, ob das auch dann trotz allem wieder daran liegt, dass man sagt, Regular Season, Schmegular Season, mir doch egal. Und ob das dann, wenn es der Zeitpunkt ist, ob man das hochfahren kann. Aber bisher, wenn du hast auch gesagt, dass sie am Ring so viel zulassen und so, und das spricht ja meistens auch eher dafür, dass es halt einen Breakdown gibt und nicht zwingend dafür, dass jetzt irgendwie jeder von ihnen sich herspielen lassen kann, wie das beispielsweise bei Lou Williams da passieren kann, sondern eher, dass es halt dann vielleicht auch so ein bisschen an der Absicherung fehlt. Mhm. Und also vielleicht ist das Problem, aber also für mich fühlen sie sich momentan einfach nicht an wie ein Team, wo ich denke, und das ist ja ihr Anspruch, also der ist ja höher als bei den Suns, muss man ja sagen. Ja. So der Anspruch ist ja eigentlich Meister zu werden und das sehe ich nicht in der jetzigen Form.
Ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer, wobei ich halt, wie gesagt, ich glaube halt, wenn sie eine Komponente noch hinzufügen können, also wie gesagt, also jetzt in Form eines Playmakers oder halt sich defensiv so ein bisschen fangen können, weil sie sind weiterhin das beste Dreierteam der Liga, also das halten sie über die Saison, also treffen gut 41% von draußen, haben auch das zweitbeste True Shooting.
Ja, haben auch das zweitbeste Offensivrating, also da das ist wirklich nicht die Großbaustelle.
Genau. Und ich irgendwie, wie gesagt, der Punkt, dass es halt systemisch in der Defense vielleicht nicht ganz so passt, ist eigentlich ganz gut. Habe ich selber noch gar nicht so drüber nachgedacht, auch stark. Aber das könnte, deswegen reden wir ja jede Woche.
Eben.
Wir wollen ja auch lernen. Genau, also wer weiß, ob es wirklich vielleicht gar nicht so rettbar ist, wie man denkt. Aber irgendwie denke ich mir, dass es zumindest, also es muss ja nicht perfekt werden, es sollte halt einfach nur ein bisschen besser werden. Also ich meine, die Pelicans haben, glaube ich, über 70 Punkte in der Zone gemacht, jetzt als sie sie, also vor kurzem, das sollte natürlich nicht unbedingt passieren. Ja, sie sind halt irgendwie, es ist schon auch eine besondere Konstellation an Typen irgendwo, die man jetzt so, also es ist so, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, was ich aus ihm machen soll. Deshalb aber, also wenn wir jetzt quasi nach meinem Echtheitssiegel gehen, kriegen wir quasi das gerade, was ich von ihnen erwarte. Also ein Team, das halt eigentlich, das sehr, sehr viele Höhen hat, das aber auch halt immer mal wieder eine Tiefe haben kann und das theoretisch deshalb trotzdem, also meiner Meinung nach Conference Finals, Finals sind dann schon drin, wenn sie sich irgendwie zusammenreißen. Aber es kann halt genauso gut sein, dass dann irgendwie bei einem blöden Matchup in der zweiten Runde dann Schluss ist. Also ja, ich glaube, das sind halt so die Clippers so ein bisschen.
Ja, okay. Also nach der Definition, ja. Meine Definition ist mehr die von Udonis Haslem, Studio-Gangster oder echte Gangster, weißt du. Und
glaube,
die Clippers sind eher Studio-Gangster, aber
okay,
mal schauen.
Okay, ja. Ja gut, aber dann sind wir eigentlich beide zufrieden und können jetzt mal Richtung, wenn du schon Udonis Haslem ansprichst, Richtung Miami gucken, oder?
Ja, denn das ist der MVP dieses Teams, nach wie vor.
Auf jeden Fall und so.
Oh Mann.
Ja.
Nicht? Was?
Okay. Doch, auf jeden Fall. Heat Culture ist wichtig. Nein, aber, also die Heat, ne? Wir hatten sie, ich erinnere mich auch an diverse Podcasts und Aussagen von Leuten, die wirklich wesentlich mehr Ahnung haben als ich und die auch vor ein paar Wochen sehr, sehr an den Heat gezweifelt haben. Ich habe auch angefangen, an den Heat zu zweifeln. Ja, jetzt ist Jimmy zurück und mittlerweile stehen sie, wieder meine Notizen, bei 22 und 18 und Rang 4 im Osten. Haben 11 der letzten 12 Spiele gewonnen. Playoffs ist wahrscheinlich jetzt kein Fragezeichen mehr. Und sie sehen wieder ein bisschen mehr aus wie dieses Team, das wir letztes Jahr in der Bubble gesehen haben. Und das, obwohl auch Adebayo zwischenzeitlich mal raus war, ist jetzt gegen die Cavs zurückgekommen. Also, ja, sind die Heat dann doch wieder auf dem Weg dahin, dass sie ja eventuell sogar in den Osten gewinnen können wieder, oder?
Vielleicht. Ich finde auch da ist es halt relativ schwer, das zu sagen, weil sie waren nicht so schlecht, wie sie am Anfang der Saison waren. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, ob sie so gut sind, wie sie jetzt über die letzten 12 Spiele waren, weil, muss man fairerweise auch erwähnen, sie haben dabei auch bloß, also sie haben die Lakers und Jazz geschlagen, aber ansonsten nur Teams unter 500. Die sind die bei 500?
Nein, aber muss trotzdem erstmal gewinnen.
Nee, Das machst du einfach. Also wenn du den Anspruch hast, den Osten zu gewinnen, dann musst du das einfach machen. Ne? Und das haben sie gemacht und also das kann man auch honorieren, muss man auch honorieren. Also sie sahen zuletzt gut aus, haben vor allem auch in dem Zeitraum die beste Defense der Liga gestellt. Das ist immer nicht ganz unwichtig und das ist, glaube ich, auch vor allem im Hinblick auf die Playoffs dann sehr wichtig. Und trotzdem, die Offense war halt immer noch nicht besonders gut, sondern eher sogar ziemlich schlecht. Und sie ist im Laufe der Saison halt immer noch eher bewegt sich in einer Richtung, die jetzt nicht gerade überzeugend ist. Du hast halt gerade bei Robinson und Hero sind nicht unbedingt auf dem Niveau der letzten Saison. Auch Goran Dragic ist nicht auf dem Niveau, wo er da war. Da kann es natürlich auch immer passieren, dass man, weil wir es bei ihm jetzt ja zumindest letztes Jahr gesehen haben, soll man das ja nicht ausschließen, dass da auch zum richtigen Zeitpunkt er halt wieder eine Schippe drauflegen kann. Aber für mich sind die Heat momentan ein Team, was auf jeden Fall da wieder mitmischen wird, aber wo ich jetzt nicht die Fantasie habe, dass sie jetzt Brooklyn schlagen würden. Und ich meine, das ist letztendlich der Maßstab, den man, glaube ich, im Osten einfach anlegen muss. Und auch wenn es jetzt in ein Duell gegen Milwaukee oder Philly gehen würde, ich meine, sie haben natürlich gegen Milwaukee super Erfahrungen gemacht und ich glaube, wenn es gegen Philly geht, dann hat Jimmy Butler auch gleich ganz große Augen und eine gewisse Motivation, zu zeigen, was Heat Culture wirklich bedeutet. Ich sag's einfach nochmal, Heat Culture.
Ich hab gar nicht zugehört.
Heat Culture. Ja. Das kannst du dir einfach auf die Stirn tätowieren, dann vergisst du es auch nicht.
Oh, Aber.
Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob sie in der aktuellen Version als Team gut genug sind, um diese Serien halt dann für sich zu entscheiden. Also ich denke aber auch, dass das so ein Team ist, das ist vielleicht einfach nach wie vor einen Move entfernt. Und auch sie werden ja mit der halben Liga in Verbindung gebracht, vor allem was halt so Leute angeht, die auf den Forward-Positionen irgendwie klarkommen. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass da nicht auch Gordon in der Verlosung war. Okay. Aber also einer, wo es ja wohl anscheinend relativ wahrscheinlich ist, Trevor Ariza, dass sie den vielleicht reinholen. Da ist dann auch die Frage, wie der mit 35 jetzt dann aussieht, hat die Saison ja noch gar nicht gespielt, also es ist ein bisschen schwer zu beantworten. PJ Tucker ist ein anderer Kandidat, an dem sie anscheinend dran sind, wo sie auch als Favoriten gelten, wo man sagen muss, wenn man ihn diese Saison hat spielen sehen, dann geht da nicht so viel, aber wer weiß, also das ist ja auch jemand, wo man dann wo zumindest die Möglichkeit besteht, dass wenn er dann auf einmal wieder bei einem guten Team und bei einer echten Kultur angekommen ist, dass es dann halt sofort ist wieder wichtig. Läuft. Dafür stehen die Rockets ja jetzt aktuell nicht gerade. Und deswegen ist das halt, glaube ich, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und letzte Saison war PJ Tucker ja immer noch ein sehr wertvoller Spieler. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er da reinkommt, weil, das sage ich auch schon seit der Offseason und werde ich auch weiterhin sagen, bis sie es gelöst haben, es ist einfach kein Ersatz für Jay Crowder gefunden worden. Und Jay Crowder ist nicht der beste Spieler der Welt, aber es ist einfach so ein Prototyp-Spieler, der einfach extrem wertvoll ist und den deswegen auch irgendwie, also nicht aus Zufall will so ziemlich jedes ambitionierte Team solche Spielertypen haben und deswegen gibt's nicht so viele und wenn du so jemanden verlierst, dann ist es halt nicht einfach so zu kompensieren und bisher haben sie es halt einfach nicht kompensiert.
Ja, sie haben ja so ein bisschen versucht mit Harkless und vielleicht auch Bradley jetzt nicht als den Spielertypen, aber halt gesamtdefensiv. Und gut, beide irgendwie müssen pausieren und von daher, ja, ich glaube auch, also dass das halt ein großer Faktor ist. Und bei Tucker bin ich auch bei dir, dem würde ich so ein bisschen den Benefit of the Umstände geben, dass da vielleicht doch noch irgendwas drin ist dann am Ende. Und ich meine, ihre Defense, wenn man sie sich so gegen Chicago zum Beispiel, ja, wie gesagt, nur die Bulls, aber trotzdem, also es ist halt, man sieht natürlich trotzdem halt, wie sie sich halt defensiv als Team bewegen, wie gut da zum Beispiel die Hilfe kommt, im Gegensatz zu den Clippers jetzt oder auch zu den Kings, die wir letzte Woche angeschaut haben. Aber
ich bin immer noch ein bisschen traumatisiert. Gewisse Sachen kann ich mir gar nicht angucken im Moment.
Ja, auf jeden Fall. Also wie smart halt sie als Team verteidigen, auch dann, dass sie mal die Zone zwischenzeitlich einschränken. Klar, machen mehrere mittlerweile, aber sie machen halt einfach, also sie machen es dem Gegner schon extrem schwer zu scoren und das ist dann, und ich glaube, solche Teams haben, wenn noch der individuelle Faktor dazukommt, haben viele Möglichkeiten. Die Offense hast du angesprochen. Also ich meine, dass das Shooting überhaupt nicht funktioniert. Also ich glaube, sie sind, klar, es ist nur die Dreierquote, aber da sind sie auf Platz 25 mit 34,5 als Team. Ist halt nicht, ist ausbaufähig. Und ich würde auch einfach sagen, ich meine, so ein Duell gegen Brooklyn wäre natürlich interessant, so Offense gegen Defense sozusagen, aber es heißt dann halt auch am Ende, Great Offense beats Great Defense. Und ich glaube, dass da halt dann die Nets-Offense dann doch so ein deutliches Stück besser wäre, dass es problematisch würde am Ende für Miami.
So wird das Championship-Tape der Nets übrigens heißen.
Ja, das stimmt, ja. Haben wir das auch schon geklärt.
Das wäre doch mal ein besserer Team-Slogan oder Team-Hashtag.
Ja.
Als Be the Fight oder irgend so ein Quatsch. Mach einfach Great Offense beats Great Defense. Das wäre so der Slogan, der einfach passen würde. Ja, oder Hashtag Fuck Hard Work.
Ja, schon. Enjoy. Yeah. Enjoy Fuck Hard Work, ja. Es stimmt doch auch. Immer dieses Getue. Weil ich meine, ihre Taten sprechen ja dafür, dass es Great Offense beats Great Defense ist. Also von daher ist es einfach, können sie es auch niederschreiben, sozusagen. Als Pamphlet. Das Pamphlet der Netz.
Aber das Manifest.
Zurück zu Heat. Ich glaube, irgendwo, ich würde sie dort einordnen, wo sie momentan in der, also im Osten, wo sie momentan in der Tabelle stehen. Also ich sehe die, sowohl die Sixers als auch die Nets, als auch die Bucks theoretisch vor ihnen. Einfach, ich glaube, die Bucks sind dabei, ihre Schlüsse daraus zu ziehen, sind deswegen diese Saison in der Regular Season vielleicht nicht ganz so stabil, aber da irgendwie glaube ich, dass da sich was getan hat und deswegen würde ich sie vielleicht auch nur knapp vor den Heat sehen, aber die anderen beiden würde ich vor den Heat sehen. Also deshalb bin ich da so ein bisschen, also sie sind momentan jetzt, sie sind ja mittlerweile tabellarisch dort angekommen, wo ich sie sehen würde, sind, was natürlich die letzten 12 Spiele angeht, das ist dann natürlich halt so ein extremer Streak dann irgendwo. Also es ist dann da, sie sind jetzt nicht das permanent heißeste Team der Liga.
Aber ja. So, ja. Ich glaube, das sehe ich auch so. Und ich glaube, das höchste der Gefühle sind die Conference Finals, aber ja. Ich würde momentan eher zweite Runde tippen.
Ja, genau, je nach Matchup. Also Milwaukee wird sicherlich wieder interessant. Wie sagst du, Philly? Sicher auch, wenn James Butler seinen Auftritt wieder hat.
Ja, und ich meine, also wenn sie auf dem vierten bleiben, dann würden sie ja in der zweiten Runde gegen die Nets spielen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist so der Punkt.
Ja.
Also wenn man davon ausgeht, so wie ich das tue, das muss man dazu sagen, dass die Nets Erster werden im Osten von der Bilanz her. Weil ich glaube, durch den Embiid-Ausfall wird das passieren. Und dann, also wenn das 1-4-Duell ist, dann, wie gesagt, glaube ich, zweite Runde ist dann Endstation.
Ja.
Die anderen Teams könnten sie bei idealem Verlauf schlagen, sonst wahrscheinlich nicht.
Ja, denke ich auch. Gut, damit bleibt nur noch das beste Team der Liga. Die Jazz, Platz 1 im Westen, Platz 1 in der Liga, 29-10, allerdings in den letzten 10 Spielen nur 5-5. Sind sie jetzt, ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie wir sie einschätzen, als sie diesen extremen Lauf hatten. Jetzt ist es so ein bisschen alles wieder ein bisschen ausgeglichener. Sind sie jetzt eher so, wie du sie sehen würdest? Also, dass sie halt in der Verlosung der besten Teams sind, aber halt ja doch auch noch gewisse Grenzen einfach irgendwo haben.
Ja, also ich glaube, bei den Jazz ist ja irgendwie, man konnte das bisher ja sehen und es ist ja auch nach wie vor so, dass sie von den Metriken her das beste Team der Liga sind und auch von der Bilanz her. Und das, ich finde, vom bisher Gezeigten passt das auch alles. Und wenn man es aber halt dann auf die Playoffs überträgt, dann sehe ich sie nicht als das Team, das vor allen anderen einzusortieren ist, sondern irgendwo mit allen anderen. Und wo genau ich es dann einsortiere, damit tue ich mir immer noch so ein bisschen schwer, weil ich glaube, das einfach auch so ein bisschen eine Matchup-spezifische Frage ist. Also es gibt schon, ich glaube, sie bieten ein bisschen mehr Upset-Potenzial jetzt als hoher Seed, als das dann einige andere Teams zum Beispiel haben würden. Also es gab ja mal diese, kurzzeitig war ja mal Denver auf 8 und Utah auf 1 und das ist dann halt zum Beispiel etwas, wo ich nicht sagen würde, safe, das machen die Jazz schon. Also da nicht nur, weil das halt das in der letzten Saison gerade gab, sondern auch einfach, weil die Nuggets sind halt als Team, da habe ich halt gewisse Sachen in den Playoffs schon sehr gut funktionieren sehen. Und bei den Jazz habe ich, auch wenn sie jetzt besser sind, als sie jemals waren in den letzten Jahren, hat man halt auch gewisse Sachen immer schon mal gesehen, die nicht so gut funktionieren. Ja. Und da ist, also ich kriege meine letzten Zweifel an ihnen auf jeden Fall nicht aus dem Kopf, sagen wir es mal so.
Man muss natürlich dazu sagen, dass die Nuggets in dem Fall dann auch der beste Achtplatzierte aller Zeiten wären.
Das ist natürlich sehr richtig.
Ja, also, ja, ich meine, sie sind kein perfektes Team. Also sie sind halt einfach, sie haben dann schon, deswegen habe ich auch gesagt, ihre Grenzen, aber wenn wir es in die eine Richtung sehen, glaube ich auch, wenn es wenn es klickt, geht es auch in die andere Richtung bei den Jazz. Also ich glaube, dann können sie auch, also gut, die Lakers liegen ihnen vielleicht nicht so, aber dann funktioniert, kann es auch gegen alle anderen Teams irgendwie funktionieren. Also ich glaube so, das ist halt, sie sind jetzt nicht so diese Überflieger, die du dir halt anschaust und bei denen du sagst, okay, das ist halt einfach unvermeidlich, dass sie mindestens in die Conference Finals durchmarschieren. Aber die, wie gesagt, wenn, du hast ja gesagt, bei den Nuggets hast du schon gewisse Dinge funktionieren sehen, das möchtest du bei den Jazz erstmal sein. Ich glaube, wenn diese Dinge funktionieren, und das ist jetzt für mich nicht ausgeschlossen, einfach weil sie da auf einer sehr, sehr, oder auf einem über einen längeren Zeitraum gewachsenen Fundament aufbauen, dann glaube ich, gibt es da durchaus Möglichkeiten. Und ich meine, die Nuggets, so gut es bei den Nuggets funktioniert hat, es war letztes Jahr eng. Wenn du dir alle anderen Teams anschaust, also ich sehe keinen, bei dem jetzt, oder wenige Teams, bei denen ich jetzt zu 100% sagen würde, die Jazz anno 2021 sind absolut chancenlos. Und sie sind vielleicht jetzt, sie gehen vielleicht, auch wenn sie jetzt One Seed bleiben sollten, nicht zwingend immer als Favorit in die Serie, aber ich glaube trotzdem, dass sie Möglichkeiten haben werden. Also je nach
Matchup. Du bist Matchup, ein Meister des Hedgens, muss man sagen.
Bin ich gut, auf jeden Fall.
Ja. Ich kann aber, deswegen also formuliere ich es jetzt einfach mal ganz, ganz anders. Ja. Glaubst du, die Jazz können Meister werden?
Ja, doch, glaube ich.
Okay, das ist doch meine Ansage.
Also das glaube ich schon. Ich füge dem auch nichts hinzu. Ich glaube, sie können Meister werden.
Siehst du mal.
Ja.
Vergiss das Hedgen, einfach mal ja. Raushauen.
Ja gut, du musst halt kurz hedgen und dann draufgehen. Und dann
ja.
Fast Break, Dank, Alter.
Okay, also alles klar. Also ja. ich glaube das nicht, aber ich finde es, also ja, ich finde es spannend. Also einfach, weil man diese Art von Team und diese Art von quasi Experiment auch lange nicht mehr gesehen hat. So von wegen, du gehst eigentlich also wahrscheinlich in kaum eine Serie im Westen, wenn überhaupt eine, die das dann letztendlich geben wird, mit dem besten Spieler in diese Serie und hast aber trotzdem irgendwie die Ambitionen und auch gewisse Argumente dafür. Und also gerade, wie gesagt, wenn man schaut auf das, was sie bisher gezeigt haben, hast halt trotzdem irgendwie auch die Möglichkeit, alles zu gewinnen. Also es passiert so selten, deswegen glaube ich auch nicht dran, aber sagen wir mal so, es würde mich jetzt auch sehr interessieren, also einfach was da so geht.
Auf jeden Fall. Also es muss nicht passieren, aber ich glaube, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Von daher wird's interessant und apropos interessant, ich nehme jetzt eine Auszeit.
Gut. 2 Minuten?
Ja.
Läuft.
Gut. Also ich habe es ja schon gesagt, eingangs, es gab große Veränderungen in Chicago. Die Starting Five wurde angepasst. Kobe White und Wendell Carter kamen von der Bank. Thaddeus Young und Thomas Satoranski sind gestartet. Und ich finde es ganz interessant, die Perspektive einfach. Also, weil man kann es natürlich irgendwie jetzt als Degradierung verstehen. Oder man sieht es halt als Hilfestellung. Weil, also einerseits klar kannst du sagen, die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Also, die Bulls, ein Riesenproblem hat Billy Donovan auch angesprochen, war immer, dass sie halt sehr, sehr langsam ins Spiel gekommen sind und dass sie halt dann irgendwie von Anfang an irgendwie im Rückstand hinterherlaufen mussten. Und da hat man auch gesehen, irgendwie weder Carter noch Kobe haben sich so richtig wohlgefühlt, fand ich jetzt zum Beispiel. Also Kobe war halt einfach so ein bisschen als primärer Ballhändler. Anfang der Saison hat er sich schwer getan, ist dann immer mehr in eine Off-Ball-Rolle gekommen. Das Spiel zu lenken hat ihm nicht so gelegen. Carter hat sich relativ schnell in so eine Abwärtsspirale reingedacht und geredet, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt so der Vorteil ist, dass sie sich so ein bisschen so ins Spiel reingleiten können sozusagen. Sie können sich von der Bank erstmal anschauen, kommen dann rein, es gibt schon eine gewisse Dynamik und dann können sie vielleicht auch ein bisschen drehen. Also sie müssen nicht sofort liefern von Anfang an. Also man hat zum Beispiel in Toronto gesehen, als Carter reinkam, wirkte irgendwie wesentlich gelöster. Und irgendwo sehe ich es vielleicht so ein bisschen, ja, einen Schritt zurück, um 2 Schritte vorwärts zu gehen. Also man hieß ja auch, okay, die Bulls wollen jetzt gewinnen, Playoffs und so. Aber ich glaube, es kann auch für einen jungen Spieler für die Entwicklung eines jungen Spielers kann es, glaube ich, auch schon wichtig sein, dass du sagst, okay, es funktioniert jetzt gerade nicht so gut, ich belasse ihn nicht in dieser Situation, die ihm offensichtlich nicht so gut tut und nicht so behagt und ich nehme ihn jetzt mal so ein bisschen raus und gebe ihm die Möglichkeit, so ein bisschen durchzuschnaufen, vielleicht in einer anderen Rolle wieder eine neue Sicherheit zu gewinnen und dann, ich meine, es ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass es so bleibt, aber ich glaube einfach, es war jetzt in dem Moment irgendwo sinnvoll und ich glaube, dass auf lange Sicht natürlich einerseits das Team jetzt profitieren kann, weil halt dieses Starting ein bisschen runder ist und andererseits aber auch die beiden.
Ja, finde ich, also ich fand es spannend. Das hat mich auch erstmal ein kleines bisschen gewundert, als ich das gesehen habe, aber eigentlich mehr in der Hinsicht, weil das halt für mich signalisiert hat, okay, sie wollen nicht verkaufen, so wenn wir jetzt ja. darauf achten, dass es ja in ein paar Tagen Trade-Deadline gibt, sondern dass sie ja, es halt versuchen was. Wollen. Und deswegen auch, dass sie halt dann die Rolle der Veteranen eher vergrößern statt verkleinern, was halt ja schon irgendwie so zu interpretieren ist, dass sie aus der Saison irgendwie das Maximum rausholen wollen. Aber ich finde es auch eigentlich, ich finde es verständlich irgendwo. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es der Entwicklung von den jungen Spielern zwingend schaden muss, sondern dass es vielleicht auch einfach mehr dafür sorgt, dass sie in eine Rolle gebracht werden, die ihnen momentan ein bisschen mehr liegt.
Ja.
Und ich glaube, dann wird es auf jeden Fall interessant. Also ich glaube, Chicago, in vielen anderen Situationen wären sie vielleicht jetzt eher ein Seller-Team gewesen, aber jetzt gerade passt es halt einfach, glaube ich.
Ja, nee, also denke ich auch. Also ich habe es ja schon mal gesagt mit den Veterans. Es ergibt irgendwie Sinn, Young zu behalten und vielleicht Porter ist einer, der jetzt gerade wieder zurückgekommen ist, aber im Endeffekt ist es sowohl entwicklungstechnisch als auch für die Saison, glaube ich, ein ganz, ganz guter Move gewesen. Gut, dann sind wir durch. Oder hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
Nö, nur dass ich aus zeitlichen Gründen müssen wir Random Thoughts ein kleines bisschen verschieben. Das nächste Mal.
Genau, aber da wir diese Gedanken ja auch zu Papier bringen, also ich zumindest, sind sie nicht verloren. Sie werden noch kommen. Und ihr dann hoffentlich auch wieder, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir gucken mal, was passiert. Ob es noch Trades gibt, wer getradet wird. Wie gesagt, ob Aaron Gordon dann doch in Portland landet oder am Ende doch ganz knapp nicht in Boston. Ja. Und freuen uns auf jeden Fall drauf, was so passieren wird. Wir melden uns natürlich dann wieder, sollte irgendwas passieren. Und jetzt natürlich noch der Hinweis, dass ihr uns sehr, sehr gerne abonnieren könnt auf Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch sehr, sehr gerne Rezensionen. Dann natürlich bei Spotify und bei dieser. Folgt uns auf Twitter, auf Facebook, Instagram. Schreibt uns da auch sehr, sehr gerne an. Und schaut gerne mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen.
Eingehauen.